Hat Ihnen heute schon jemand gesagt, ich habe dich lieb, ich habe dich gern? Vielleicht ist das gestern geschehen, denn gestern war der Tag der Verliebten, der Liebenden, Valentinstag. Ein Tag, an dem man jemanden, den man gern hat, eine Freude macht, entweder mit lieben Worten oder mit Geschenken. Diesen Valentinstag erlebe ich persönlich vor allem als Kommerz. Schon Wochen vor diesem 14. Februar werden Geschäfte dekoriert und so die Kundinnen und Kunden zum Kaufen animiert. Ich liebe meinen Mann. Und das sage ich ihm nicht nur am Valentinstag. Doch an diesem Tag bekommt er einen Schokopudding von mir gekocht. Natürlich in Herzform. Liebe, was bedeutet eigentlich Liebe, zu lieben? Tiefe Zuneigung, Akzeptanz des Gegenübers, Unterstützung und Fürsorge, Verbundenheit, emotionale Sicherheit. In der heutigen Predigt geht es darum, wie sehr wir von Jesus geliebt sind und wie wir unser Leben in dieser Liebe führen können. Wir hören dazu den Predigttext in der Einheitsübersetzung. Der Text steht im Brief an die Epheser im 5. Kapitel. Es sind die Verse 1 und 2. Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder und führt euer Leben in Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich für uns hingegeben hat als Gabe und Opfer, das Gott gefällt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Valentinstag einen Schokopudding bekommen, das klingt wirklich gut. Ich werde es auf meine Wunschliste für das nächste Jahr setzen. So ein süßer Liebesbeweis ist wohltuend. Obwohl ich weiß, dass ich geliebt werde, bleiben solche Aufmerksamkeiten etwas Besonderes. Schließlich sollten auch Liebende ihre gegenseitige Zuneigung frisch halten. Die chauvinistische Einstellung, ich sag's schon, wenn's nicht schmeckt, die hält dauerhaft wirklich keine Beziehung wirklich lebendig. Also, es lohnt sich, die Liebe mit Wort und Tat immer wieder großzügig unter Beweis zu stellen. Von geliebten Kindern Gottes haben wir eben aus der Feder des Apostel Paulus im Epheserbrief gehört. Gern bleibe ich zunächst mal stehen, um diesen Ausdruck geliebte Kinder zu verinnerlichen. Ich weiß, ich bin geliebt. Doch ist mir das im Alltag bewusst? Kleine Kinder haben ein Urvertrauen, solange dies nicht erschüttert wird. Und dennoch dürfen, ja sollen Kinder es von ihren Eltern hören und darin bestärkt werden, dass sie geliebt sind. So kann es sich tief ins Bewusstsein einprägen, damit sie zu starken und selbstbewussten Persönlichkeiten heranreifen. Gott selbst vergleicht im Buch Jesaja seine Liebe zu uns mit der einer Mutter. Selbst wenn eine Mutter versagen würde, sagt er, könnte Gott niemals sein Kind vergessen. Diese zugesprochene, nicht aufhörende Liebe kann in uns ein Vertrauen hervorbringen, das zu einer Quelle wird, aus der sich das ganze Leben lang Kraft und Hoffnung schöpfen lassen. Die Tatsache, dass Jesus Christus aus Liebe für uns bis in den Tod gegangen ist, bildet das Fundament unseres christlichen Glaubens. Es ist ein Beziehungsglaube. Ich bin ein von Gott geliebtes Kind. Doch wieso streben wir Menschen häufig vielmehr danach, bei anderen beliebt zu sein? Geliebt zu werden genügt offenbar nicht. Beliebt statt geliebt? Natürliches Konkurrenzdenken, auch menschliches Balzverhalten mögen durchaus Motivatoren für die Steigerung des eigenen Beliebtheitsgrades sein. Doch auch der Wunsch, nirgends anzuecken, das Streben nach Harmonie, und die Suche nach dem Selbstwertgefühl können dazu führen, dass ich mich immer und überall beliebt machen möchte. Dies kann so weit gehen, dass ich im ständigen Hinterherlaufen, um bei allen beliebt zu sein, das Wesentliche übersehe, nämlich dass ich bedingungslos geliebt werde. Aber was mache ich, wenn meine Punkte auf der Beliebtheitsskala durch Lebensumstände ins Purzeln kommen? Wenn ich in Krisen ohne Freunde dastehe? Wenn ich mich im Alter einsam und schwach fühle? Dann werden mich die Erinnerungen an frühere Tage nicht durchtragen. Ich fand die Kindergeschichte dazu passend. Das zerzauste Eichhörnchen Max hat es verinnerlicht. Trotz seines Alters und seiner bereits verlorenen Schnurrhaare kann er sich darauf verlassen, dass er unaufhörlich geliebt wird als das Lieblingskuscheltier von Jenny. Beeindruckend für mich, meine Frau hatte eine schwerbehinderte jüngere Schwester, die rund um die Uhr gepflegt werden musste. Katja blieb immer ein Kind. Nie machte sie den Eindruck, sie würde zweifeln, weil sie nicht geliebt wird. Stets fühlte sie sich im Kreis der Familie sicher und wohl. Auch wenn sie wenig über den Verstand und dafür umso mehr über ihre Gefühle begriffen hat, eins war sonnenklar: Katja wusste, dass sie geliebt wird und sie liebte Jesus. Mit dem Blick darauf, wie sich Menschen oft mühen und abstrampeln, um sich selbst zu finden und sich genug zu spüren, wirkt der Hinweis bei Paulus weder übertrieben noch banal. Es ist lebensnotwendig, sich regelmäßig daran zu erinnern, bedingungslos von Jesus geliebt zu sein. Und genau deshalb finden sich solche Formulierungen bei Paulus. In seinen Briefen spricht er bewusst seine Adressaten als Gottes geliebte Kinder an. Nun lese ich weiter in Epheser 5 in diesen ersten zwei Versen: Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder und führt euer Leben in Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich für uns hingegeben hat, als Gabe und Opfer, das Gott gefällt. Dieser Satz ist typisch für die Gedankenwelt und das Verständnis von Nachfolge bei Paulus. Wenn ich mir über meinen Reichtum in Christus bewusst bin, dann kann ich loslegen. Nicht bei mir selbst stehen bleiben, sondern mich dem Nächsten zuwenden. Aus der Feststellung, dass ich geliebt werde, folgt der Aufruf zu handeln, ein Leben in der Liebe zu führen. Das ist paulinische Logik. Jesu Liebe bringt mich zum Vaterhaus Gottes zurück. Ich darf bei mir ankommen, um mich dann zu anderen hinzuwenden. Nachdem Paulus von Jesus ergriffen war, suchte er eine Zeit lang die Stille, bis er sich als Missionar, als Botschafter für das Evangelium aussenden ließ. Er hat es uns vorgemacht, wie Nachfolge Jesu praktisch geht. Sein weiteres Leben hat er in den Dienst Gottes gestellt. Und das hat ihn zum großen Apostel Paulus gemacht. Ein gelehrter Mann war er vorher schon, doch zum Apostel wurde er, als er anfing, die gute Nachricht von Jesus überall zu verbreiten. Und dieser Paulus ruft uns nun zu, Gott nachzuahmen und sich und Gott selbst zum Vorbild zu nehmen. Dieser Aufruf beinhaltet viel mehr als nur christliche Erziehung. Es klingt wie eine väterliche Mahnung, wie er es an einer anderen Stelle auch beschreibt. Der Vater im Glauben motiviert die geliebten Kinder, es Jesus gleich zu tun. Tatsächlich bin ich beim Lesen zunächst über das Wort Nachahmen gestolpert, denn in Zeiten der Plagiate denke ich zuerst ans Abschreiben und Kopieren. Das klingt in meinen Ohren wie billiges Nachmachen. Wenn es nur ein Nachsprechen von auswendig gelernten Glaubenssätzen ist, dann genügt es auch nicht. Doch es geht bei Paulus um ein echtes Verinnerlichen, um das Nachahmen eines Vorbildes. Paulus wusste nur zu gut über die griechische Denkweise seiner Zeit. In der Literatur galt die Mimesis, die Nachahmung der Wirklichkeit, als Hilfe für den Leser oder Zuschauer, sich in die Handlung einfühlen zu können, und das kann tatsächlich eine Chance sein. Eine gute Freundin liebt und bewundert ihren Bruder. Einmal sagte sie zu mir, er sei so ein toller Mann. Wenn er nicht ihr Bruder wäre, sie hätte ihn längst geheiratet. Denn sein Leben, seine Art, seine Haltung, sein Umgang mit Mitmenschen und seine Arbeitseinstellung, all das beeindruckt sie. Er ist ihr ein echtes Vorbild, sodass sie seine charakterlichen Vorzüge nicht nur zur Kenntnis nimmt und schon gar nicht ausnutzt, sondern sie in ihr eigenes Leben übernimmt. Durch sein Vorbild verändert sich auch ihr Leben und sie entwickelt sich weiter. Und so jemandem möchte man es gleich tun, ihm nacheifern. Und dieses Beispiel macht deutlich, wie wichtig gute Vorbilder sind, wie prägend und auch gewinnend. Nun möchte ich nochmal genau hinschauen, worauf sich Paulus in diesen Versen konkret bezieht. Wie so oft macht es Sinn, auch die Verse zuvor zu betrachten. Am Ende des 4. Kapitels schreibt er nämlich, seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und daran knüpft Paulus an, wenn er uns zum Nachahmen aufruft. Den Mitmenschen gegenüber gütig aufzutreten, sich mitfühlend, barmherzig zu zeigen, das sind die stillen Tugenden unserer Gesellschaft. Es sind die leisen Töne, die keinen Lärm machen und keinen Aufschrei verursachen. Ich sehe Jesus, wie er einfach auf kranke Menschen zugegangen ist, sich ihnen zugewendet hat, ohne Unterschied, ohne Eigennutz und Bewertung der Person. Jesus war für die Menschen da, wie er auch heute für jeden da ist. Und dann kommt noch ein Punkt. Vergebt einander, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Vergebung wird also zum zentralen Gedanken, bevor Paulus die Nachahmung empfiehlt. Und Vergebung kostet etwas. Ein befreundetes Paar berichtet von den sich ständig wiederholenden gegenseitigen Verletzungen. Da werden mit Worten Wunden geschlagen, Narben bleiben. Es kostet Kraft und Geduld, um immer wieder aufeinander zuzugehen. Oft bedeutet es, über den eigenen Schatten springen zu müssen, um den ersten Schritt der Versöhnung zu gehen und die Hand zur Vergebung zu reichen. Und mitunter verhärten sich die Fronten so sehr in Schuldvorwürfen, dass Menschen vergessen, wo sie selbst schon gestrauchelt waren. Und deshalb erzählte Jesus im Matthäusevangelium von dem Knecht, dem der Herr seine gesamte Schuld erlassen hatte. Doch er ging hinaus und vergaß schnell, wie viel Barmherzigkeit er erlebt hatte. Und obwohl ein Mitknecht ihm nur vergleichsweise wenig schuldete, blieb er ihm gegenüber hart und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Mit Nachdruck weist Jesus durch diese Geschichte darauf hin, wie wesentlich die gegenseitige Vergebung ist. In einer Welt voll Sünde und Schuld kann es nichts Wichtigeres geben als Vergebung und Versöhnung. Und genau deshalb sandte Gott seinen Sohn in die Welt, um durch seinen Tod am Kreuz für uns Erlösung zu erwirken. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Gottes vergebende Liebe in seinem Sohn Jesus Christus ist das größte Vorbild für uns Menschen und sollte uns für uns Christen das entscheidende Motiv für unser Handeln sein. Wenn wir dem folgen, dem nacheifern, dann führt es zu einem Wandel in der Liebe, um es mit Luthers Worten auszudrücken, mit Jesus als Vorbild. Dann sind aus geliebten Kindern liebende Erwachsene geworden. Und darin liegt eine echte Chance, der Welt zu zeigen, dass es auch anders gehen kann. Vielleicht hat das viel zu oft streitende Paar in den Augen der Menschen wenig Vorschussbonus, um ihre Krisen durchzustehen und dabei näher zusammenzurücken. Doch ich bete und hoffe für sie. Denn es liegt so viel Kraft in der vergebenden Liebe,
dass sie es miteinander schaffen können. Liebe ist nicht schwärmerisch, sondern tragfähig, wenn sie echt ist. Jesus hat sie uns vorgelebt. Ich darf ihn nachahmen und dabei Wunder erleben. Nach und nach verändern sich Menschen in meinem Umfeld, weil sie die Kraft der Versöhnung miterleben. Und oft mache ich mir bewusst, dass ich die Welt nicht im Großen ändern kann, doch in meinem Umfeld habe ich so viele Möglichkeiten, die ich nutzen möchte. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie durch Jesus Christus ermutigt wurden. Vielleicht gibt die Predigt den Impuls, dass Sie sich wieder neu als geliebtes Kind Gottes verstehen und gleichzeitig eine neue Perspektive für die Menschen in Ihrem Umfeld gewinnen, besonders für die Schwierigen. Gott segne Sie dazu. Amen.